Ausblick. Ganz so weit geht unsere Predigt heute nicht bis zum himmlischen Jerusalem. Wo wir überlegt haben, welchen Text wollen wir an dieser Stelle nehmen, sind wir auf Johannes 6 gekommen. Vielleicht versteht ihr, wieso.
Jesus spricht: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen: Ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Empört sagten viele seiner Jünger: Was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß? Fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten: Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück von ihm und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen: Habe ich nicht euch alle 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er meinte damit Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Denn Judas, einer der 12, war es, der ihn später verriet.
Ein langer Text mit viel Verstörendem und manchem Berührenden.
Es geht um Leben und Nahrung zum Leben.
Es geht um Bleiben und Weggehen.
Es geht um Verstehen und um Nichtverstehen.
Es geht um Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart.
Es geht um Nähe und um Distanz. Zu Jesus um Nähe und um Distanz zu seinem Wort und zu seiner Person.
Und wenn wir den Text projiziert hätten, wie das viele anständige Prediger machen, dann hättet ihr gesehen, dass es ganz viele Fragezeichen gibt, die wie konzentrische Kreise immer enger werden, bis zu dieser ganz entscheidenden Frage: Wollt ihr bleiben? Nein. Jesus fragt: Wollt ihr auch weggehen? Was schwingt mit, wenn du diese Frage hörst?
Traurigkeit. Es ist immer das Gleiche. Schon ganz am Anfang im Garten. Gott schafft das alles, diese wunderbare Welt, setzt den Menschen hinein, um dort mit ihm gemeinsam zu leben. Und der Mensch wendet sich von Gott ab. Er bleibt nicht. Und dann, als Gott Einzelne erwählt, als er sich sein Volk erwählt, geht es immer so weiter. Die ausgestreckte Hand Gottes und der Mensch, der sie immer wieder ausschlägt. Und dann wird Gott selbst Mensch und kommt in Jesus ganz nah zu uns. Und auch hier im Text macht er dieses Angebot ganz, ganz inniger Gemeinschaft mit ihm. Und in der Reaktion wenden sich die Menschen wieder von ihm ab. Und jetzt fragt er auch noch die, die mit ihm auf dem Weg sind, seine Freunde, die 12, den treuesten Kreis um ihn herum, die letzten, die vielleicht übrig geblieben sind, ob sie auch weggehen wollen.
Ich merke die Traurigkeit auch und gleichzeitig spüre ich eine ganz große Freiheit. Eine Freiheit in den Worten von Jesus aus Liebe und aus Vertrauen. Das begegnet mir schon beim reichen Jüngling. Wo er ihn anschaut, heißt es, er war ihn lieb und sagte: Folge mir nach. Und er lässt ihn gehen. Eine große Freiheit auch aus Vertrauen. Du hast vorhin den Sturm, da gibt es ja auch die Szene, Jesus schläft im Boot und hinten dran am Ruder der Petrus. Und ich glaube, dieser schlafende Jesus, der hat ein ganz großes Vertrauen in Gott, aber ich glaube auch, der hat ein Vertrauen in Petrus. Er, Jesus, ist ein Landei, er, der Petrus, er ist mit dem Wasser erprobt, der hat ein Vertrauen in den. Gott hat ganz viel Vertrauen zu uns Menschen. Am deutlichsten wird es für mich im Hiob-Buch. Da freut sich Gott: Ha, da habe ich doch einen. Hast du den auch gesehen, den Hiob, wie fromm der ist? Da sagt der Gegenspieler: Da täuschst du dich. Da täuschst du dich in dem. Lass nur ein bisschen Not über ihn kommen und weißt du was? Du wirst merken, dass du an und für sich gar nicht liebenswürdig bist. Der ist nur an dir, weil es ihm gut geht. Und Gott sagt: Ich traue das dem Hiob zu, dass der dran bleibt. Ich traue das dem zu, dass der die Wette für mich macht. Ich glaube, da ist Jesus wie der Vater. In einer großen Freiheit hat er ein ganz großes Vertrauen trotz allem zu seinen Menschen. Und gleichzeitig weiß er um die Zerbrechlichkeit von uns Menschen. Er weiß um unsere Brüchigkeiten, dass es nicht garantiert ist. Und er sagt den Jüngern auch im Vater unser und betet immer wieder: Führe uns nicht in Versuchung. Also lass es nicht zu, dass sich so ein Glas über die Flamme unseres Glaubens stülpt und der Sauerstoff ausgeht und wegbleibt.
Ja, dabei gibt es so vieles, wo wir diese Versuchung erleben, so vieles, was uns wegzieht, was uns dazu bringt, wegzugehen. Ihr kennt sicherlich auch einige Beispiele, was mich dazu bringt, wegzugehen. Mir fällt da als erstes meine Mutter ein, die geistliche tragende Kraft in meiner Familie, von klein auf selbst in der Gemeinde verwurzelt, dort aufgewachsen, mit Freunden, engagiert in der Musik, im Vorstand, eigentlich schon immer. Und heute? Heute kann sie nicht mehr Bibel lesen, sie kann nicht mehr beten und geht auch nicht mehr in den Gottesdienst, weil sie die ganze Zeit in der Gemeinde für sich so eine Enge erlebt hat, dass sie nicht sein darf, wie sie ist, sondern dass sie hohen Ansprüchen genügen muss. Immer der freundliche Christ, ein gewisses Maß an Frömmigkeit, das eine tun darf und das andere nicht. Und gleichzeitig neben diesen hohen Ansprüchen doch auch erlebt hat, dass Menschen ganz, ganz lieblos in manchen Situationen behandelt wurden. Oder auch eine Freundin aus Studienzeiten, aus meiner Gemeinde in Göttingen. Eine ganz, ganz fromme auch, ganz engagiert, gastfreundlich, einladend, zugewandt. Für mich ein Gesicht meiner Gemeinde damals. Im Vorstand, im Gottesdienst immer präsent. Und das, wo sie mit angepackt hat, daraus ist dann auch was geworden. Dafür hat sie gesorgt. Und heute sagt sie, kann sie nicht mehr glauben, weil sie enttäuscht ist, enttäuscht von Gott. Sie sagt, vielleicht habe sie naiv geglaubt, hatte eine falsche Vorstellung von Gott und das, was er in ihrem Leben tun wird. Und falsche Erwartungen und musste dann leidvoll erfahren, dass Gott nicht so ist, dass sie Gott nicht so erlebt. Sie hat nicht genau gesagt, was sie damit meint, aber ja, für mich schwingt da doch auch stark mit. Sie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie einen ganz tiefen Kinderwunsch hat. Selbst viele Geschwister, einen Mann gefunden, der auch eins von vielen Geschwistern ist, der auch viele Kinder möchte, und jetzt sind sie jahrelang verheiratet und kinderlos. Das Bild, das sie von ihrem Leben hatte, die Vision von ihrem Leben, hat sich nicht erfüllt.
Die Bibel ist da sehr realistisch mit diesen unerfüllten Wünschen. Ich habe es gestern schon mal gesagt, die meisten Psalmen sind Klagepsalmen, wo einer sagt, das glaube ich, das erlebe ich und Gott, ich bring's nicht zusammen. Und der Unterschied vom Klagen und Jammern ist für sich und Klagen an die Adresse Gottes, vor den Ohren der anderen. Was hätte mich oder was hat mich dazu gebracht, wegzugehen? Ich weiß, mit 20 war es die Frage oder die Angst, zu kurz zu kommen. Die Enttäuschung, ich habe eine fromme Karriere hinter mir, aber das, was ich mir an Fülle erwünscht habe, habe ich bisher nicht erlebt. Oder mit 30 das Gefühl, verraten zu sein. Da haben andere mein Vertrauen ausgenutzt. Ich glaube, das Gefühl, zu kurz zu kommen oder verraten zu sein, ist ein tief menschliches Gefühl. Und schon ganz am Anfang wird damit gespielt, im Paradies. Ja, soll das Gott wirklich gut meinen? Kommst du nicht zu kurz, wenn du auf ihn baust? Ich glaube, unter der Angst, verraten zu sein, ist die Sehnsucht, vertrauen zu können. Unter der Angst, verraten zu sein, ist der Wunsch, ich würde gerne vertrauen können und würde gerne auch Vertrauen gewähren. Und ich glaube, unter der Angst, zu kurz zu kommen, ist die Sehnsucht nach Leben, die Sehnsucht nach Fülle und auch die Sehnsucht, fruchtbar zu sein. Und da sind wir beim dritten Punkt unserer Predigt. Was bietet Jesus an und wird so kaum verstanden, so wie er es ausdrückt?
Ja, seine Wortwahl ist irgendwie unglücklich, könnte man sagen. Eher anstößig bis abstoßend. Vielleicht brauchen wir das manchmal, diesen Stoß, der was zerbricht, der die Eierschale unseres sicheren, festgefahrenen Glaubens aufbricht und wieder was Neues möglich macht. Jesus spricht hier ja von einer Mahlgemeinschaft. Er spricht davon, dass wir uns nähren dürfen. Wir als seine Jünger vom Gleichen, von ihm leben. Das verbindet uns. Gemeinsam leben wir von ihm. Aber wenn wir nochmal genau aufs Wort schauen, das allerwörtlichste Verständnis ist kannibalisch. Spricht davon, mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Und das kann es ja dann doch nicht sein. Wir heute haben dann sofort im Hinterkopf das Abendmahl, das, wovon wir leben, die Selbsthingabe Jesu, seines Leibes, seines Blutes am Kreuz. Und das Geheimnis des Abendmahls, das uns immer wieder dieses Opfer, aus dem wir leben, gegenwärtig macht. Er spricht vom Abendmahl, aber wie sollen die Jünger das verstehen? Das können wir heute aus unserer Sicht verstehen. Aber sie nicht. Und doch der Streit, der unter seinen Jüngern daraufhin entbrennt, passt doch auch auf unsere heutige Zeit, wo das Abendmahl, das uns verbinden sollte, das ist, was uns zwischen den verschiedenen Konfessionen trennt. Wo die Katholiken ihr Verständnis haben und die Protestanten ein anderes, die Reformierten anders glauben als Lutheraner, die Freikirchen anders als die Landeskirche. Der eine Leib, von dem wir leben, plötzlich zu vielen zerfällt. Na, was hat es mit diesem Essen auf sich, von dem Jesus spricht? Ein paar Verse vorher spricht er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben, denn ich bin das Brot des Lebens. Wie wäre es, wenn wir dieses Essen mit Glauben übersetzen? Das unsere vertrauensvolle Hinwendung an ihn, dass wir unser Leben in seine Hand geben, auf ihn bauen, dass das ist, was uns nährt, dass wir in diesem Vertrauen von ihm zehren. Und wenn er dann von diesem Glauben, von diesem Essen spricht und davon, dass er das lebendige Brot ist, das vom Himmel herabkommt, das uns nähren soll, dann fragt er doch auch, wovon nährst du dich? Wovon lebst du? Worauf vertraust du? Und woran glaubst du? Woher holst du dir die Lebenskraft? Und was gibt dir Pfupf?
Ich merke, du bist ein Christusträger, ein Brückenbauer, einer, der Übersetzungsarbeit versucht, ohne das Wort zu verkürzen. Der Text verliert dadurch nicht an Dramatik, denn am Ende ist doch wieder vom Verrat die Rede. Vielleicht braucht es diesen Stoß. Das hat mal mir kürzlich jemand gesagt, ohne Schiffbruch würden die meisten an der Oberfläche bleiben. Ohne Schiffbruch würden die meisten oben aufdümpeln. Und es ist doch schon deutlich, wie oft es bei den Worten von Jesus eng wird. Er spricht mal vor der engen Pforte. Und das nicht, weil er uns plagen will, sondern ich glaube, weil es manches gibt, was man zurücklassen muss. Um des Lebens willen. So sagt er zum Beispiel, wer mir nachfolgen will, muss Vater und Mutter verlassen. Ich glaube, das meint nicht nur das Ausziehen aus dem Elternhaus, sondern wir alle haben unsere Überlebensmuster antrainiert. Als Kinder. Auch wenn wir den besten Vater oder die beste Mutter hatten, haben wir unsere Überlebensmuster antrainiert und wir probieren dann oft, mit denen zu überleben. Und wenn Jesus sagt, lass es zurück, ist eine Einladung ins Leben. Ist wie wenn ein Kind mit dem Schwimmring im Schwimmen lernt, ist praktisch, aber den musst du mal ausziehen, wenn du wachsen willst und selbstständig werden. Er spricht auch von der Selbstverleugnung. Ein Wort, was soll ich mein Selbst aufgeben? Nein, Selbstverleugnung heißt, sag Nein zu dem, was in eigensüchtigen Gedanken aus dem eigenen Herzen aufsteigt und sag Ja zu dem, was aus dem Herzen Gottes kommt. Wir brauchen den Geist, der uns die Schrift lebendig macht. Und jetzt der letzte Punkt, was ist der Ertrag zu unserem Stichwort Ausblick? Ich möchte euch mitgeben, das große Vertrauen, das Jesus in uns hat. Der traut es uns zu. Der Paulus schreibt an eine Gemeinde, die nicht gerade eine Vorzeigegemeinde war, die Korinther. Hey, ihr habt einen kostbaren Schatz in irdenen Gefäßen. Was sind irdene Gefäße? Das ist Töpferware, getöpferte Gefäße. Und was ist die Eigenschaft von getöpferten Gefäßen? Wenn es einen Stoß dran gibt, hat man schnell einen Sprung in der Schüssel. Wir haben einen Sprung in der Schüssel und gleichzeitig einen ganz kostbaren Schatz. Und das ist Gottes Plan A und nicht Gottes Plan B. Der traut es uns zu, mit unseren Sprüngen in der Schüssel unterwegs zu sein für ihn. Und vielleicht haben wir diese Sprünge der Schüssel, weil eine Art von Gott mit uns umzugehen, sind die Zumutungen. Mir ist dieses Wort mal 2007 aufgefallen. 2007 ist im Mai ganz überraschend Bruder Georg gestorben. Das Herz des Rallyger-Teams, von jetzt auf nachher vom Fahrrad auf den Boden gefallen und tot. 6 Wochen später Bruder Uwe, der beim Triebensteintag hätte ein Referat halten sollen mit Bildern, 3 Tage vorher Herzinfarkt ins Krankenhaus. 6 Wochen später in Ralligen, Moorgang, 250 Lastwagenladungen Geröll auf dem Gelände. Und nochmal 6 Wochen später Rums in Kabul. Und ich hätte gesagt, eine Herausforderung hätte uns gereicht. Und am Ende des Jahres bin ich über dieses Wort Zumutung gestolpert. Und ich habe gemerkt, dass wir Brüder durch unsere Geschichte ängstlich und übervorsichtig geworden sind. Und da braucht es einen, der uns angestoßen hat. Hallo, da ist mehr Mut bei dir. Brich auf, komm heraus. Wenn sowas, so ein Anstoß kommt, könnte es sein, dass da Gott viel mehr Mut bei dir sieht, als du dir glaubst?
Und auch wenn wir dann die Zumutung im Vertrauen annehmen, dann spricht der Text doch auch davon, dass wir in unserem Vertrauen gehalten sind. Wenn Petrus auf die Frage Jesu, ob sie weggehen sollen, dann antwortet im Vertrauen: Wohin sonst sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Christus. Dann antwortet ihm Jesus doch: Ich habe euch erwählt. Als würde er sagen: Halte dich an mich und du erfährst, ich halte dich und ich habe dich schon gehalten und erwählt. So wie Jesus an einer anderen Stelle zu Petrus sagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass Jesus uns vertraut, uns erwählt, für uns betet, uns hält. Und hier, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, uns erwählt, die 12 erwählt, samt dem Teufel in ihrer Mitte. Die 12 mit Judas. Alle erwählt, samt Verräter. Das Korn mit dem Unkraut. Vielleicht, dass Gott uns schon in unserer Abwendung erwählt und womöglich noch darüber hinaus in unserem Verrat an Gott, auch darin schon erwählt. Ich weiß es nicht, aber das letzte Wort, das hat er.
Wir haben euch auch ein Wort mitgebracht, wo wir den Eindruck haben, das passt zu eurer Gemeinde. Wir haben es heute Morgen beim Morgengebet schon gehört, aus dem Propheten Joel, Kapitel 3, die Verse 1 und 2.
Dort spricht der Prophet: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alle Menschen. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure Jungen werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen.
Oft ist es ja so, die Jungen rebellieren und die Alten resignieren. Und wir haben bei eurer Gemeinde den Eindruck: Nein, die Alten sind quicklebendig und die Jungen auch. Da hat man den Eindruck, wenn so ein Sprung in der Schüssel aussieht, dann Halleluja. Eine Frage bleibt natürlich offen: Wie ist das im Miteinander der verschiedenen Träume und Visionen? Eine Antwort haben wir euch nicht. Aber die Zusicherung: Er traut es euch zu. Er traut es euch zu, Wege zu finden, die eure Füße gehen können. Und so ein Seminar ist so ein Versuch und sucht weiter. Gott hat euch ein mega Geschenk gemacht, dass ihr mit mehreren Generationen unterwegs sein dürft. Und in kommunitären Kreisen, da gibt es so ein Wort, wo die Jüngeren die Älteren ehren, da segnen die Älteren die Jüngeren. Wo die Älteren die Jüngeren segnen, da können die Jüngeren die Älteren ehren. Wie euer Weg mit den verschiedenen Generationen aussieht, weiß ich nicht. Aber er traut es euch zu, denn er hat euch all die Generationen anvertraut. Gottes Segen auf euren Wegen.